Tales of Therapy. Geschichten von der Couch.
In dieser Reihe laden wir Menschen ein, die erzählen, warum sie eine Therapie aufgesucht haben, wie sie diese Zeit erlebt haben und in welcher Weise das ihr Leben verändert hat. Und was wir alle daraus lernen können. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tales of Therapy im Gespräch. Wir freuen uns, dass wir heute eine Gästin haben, Sibylle Lehnhoff, die etwas über ihre Analyse erzählen wird. Sibylle ist Mitte 50 und erzählt über ihre Analyse, die sie begonnen hat, als sie 40 Jahre alt war und die 4 Jahre lang gedauert hat. Und es war eine Analyse bei einem männlichen Psychoanalytiker. Das mal so zu den groben Rahmenbedingungen. Ich denke, wir werden ja noch ein bisschen mehr Details hören. Ja, Sibylle, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich sehr, bei euch zu sein. Danke.
Möchtest du denn noch was vorab zu dir selbst sagen oder wollen wir gleich ins Gespräch einsteigen?
Wir können gleich ins Gespräch einsteigen.
Ja, dann unsere erste Frage wäre, was war für dich der Anlass, eine Psychotherapie aufzusuchen?
Ja, der Anlass war, dass ich mich in dem Moment, wo ich das begonnen habe, in einer Krise befunden habe. Ich habe das gefühlt wie so eine Art Sackgasse. Da kamen sehr, sehr viele Sachen zusammen. Ich hatte eine berufliche Krise einige Jahre davor gehabt. Ich hatte ein Fach studiert lange, 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 also in den ganzen Lebensjahren zwischen 20 und 30 und habe dann quasi mit Ende 20, Anfang 30 gemerkt, oder nicht ich habe das gemerkt, sondern auch meine gesamten Kolleginnen und Kollegen, dass aus der damaligen wirtschaftlichen Situation nicht ging, in dem Beruf zu arbeiten, dass wir nicht übernommen werden würden. Und wir haben uns alle schmerzhaft umorientieren müssen, beziehungsweise längere Wartezeiten in Kauf nehmen müssen. Und da wir aber so, ja, gründlich ausgebildet worden waren, hat diese Umorientierung einfach ziemlich lange gedauert und stellte eben auch eine Kränkung dar. Und ich hatte mich in dieser Zeit, in der ich mir dann die Hilfe gesucht habe, zwar es geschafft, mich neu zu orientieren, aber ich glaube, das saß noch ziemlich fest in mir drinne, dass ich also diesen ersten Prellbock in meinem Leben quasi erfahren hatte. Ich hatte mich dann in ungefähr derselben Zeit, so mit Ende 20, Anfang 30, habe ich mich festgebunden, habe meinen damaligen Freund geheiratet, wir sind Eltern geworden und ja, ich kann es nicht anders sagen, es war alles leider ganz anders, als ich mir das gewünscht und vorgestellt habe. Und das war nicht nur mal eben so, dass man sich da an neue Rollen gewöhnen musste, sondern das ist sehr schnell sehr schlecht geworden. Unsere Beziehung ist sehr schnell auf sehr harte Proben gestellt worden. Ich habe vor allen Dingen, denke ich, meinen damaligen Mann eigentlich gar nicht wiedererkannt, weil mit diesem Rollenwechsel als Eltern sind wir wirklich überhaupt nicht klargekommen. Also wir sind, glaube ich, in alle möglichen Fallen getappt, in die man in dieser Zeit so tappen kann und haben eine Menge, Menge große Fehler gemacht. Heute würde man sagen, es war eine toxische Beziehung geworden. Der Ton bestand aus Sarkasmus und aus Vorwürfen und nicht mehr aus Wertschätzung. Und ja, ich saß mit dem kleinen Kind zu Hause. Mein Mann ging arbeiten und ich habe mich furchtbar einsam gefühlt und furchtbar isoliert und das war gar nicht gut. Und wir haben uns zunehmend nur noch gestritten und der Ton war vergiftet. Und ich wollte gerne diese Arbeit wieder aufnehmen, die ich vor der Geburt hatte, und bin dazu 150 Kilometer weit weggezogen von dem, wo wir zusammen gewohnt hatten. Das war erstmal eine Befreiung, das war gut.
Also und es war auch gleichzeitig die Trennung dann, oder?
Das war eigentlich innerlich schon eine Trennung. Nach außen innerlich, haben wir das damals so hingestellt wie, naja, ich müsste ja quasi aus beruflichen Gründen da wohnen. Und in Wirklichkeit waren wir letztendlich, glaube ich, beide froh, dass wir nicht mehr ständig zusammen waren. Und trotzdem, das saß aber weiter in mir drin auch. Also ich war dann wiederum jetzt in einer kleineren Wohnung, in einer kleineren Stadt, alleine mit dem Mädchen, was heranwuchs, und habe mich weiterhin da auch nicht besonders wohl gefühlt. Ich hatte die Stelle, die war auf 70% reduziert. Und ich hatte mir schon überlegt, dass ich diese Ehe gerne beenden möchte, auch weil ich diesen Zustand irgendwie, diese Verunsicherung und dieses, was ist da eigentlich jetzt passiert? Warum ist uns das passiert? Also ich wollte da einen Endpunkt setzen und ich habe gemerkt, ich konnte nicht. Ich war wie gelähmt. Ich konnte mich nicht innerlich bewegen. Ich habe funktioniert nach außen, aber innerlich war ein Punkt erreicht, wo ich gedacht habe, ich komme jetzt hier nicht mehr ohne Hilfe raus. Ich habe ein Essproblem damals auch entwickelt. Ich habe, das Essen war immer da, auch wenn sonst keine Menschen da waren, das Essen war da. Und ich habe regelmäßig zu viel gegessen und habe nicht geschafft, das gut zu regulieren. Und so saß ich eben abends mit meiner Tafel Schokolade in der Stadt, in der ich niemand kannte. Mein Kind schlief und das war sozusagen so meine Welt. Und da habe ich gesagt, das geht nicht. Ich muss irgendwie rauskommen aus dieser Spirale. So kann ich nicht leben, so geht das nicht weiter. Und habe eben dann gedacht, jetzt sei mutig, jetzt such dir jemand. Such dir Hilfe.
Das heißt, es war diese berufliche Frustration zum einen und die dann zwar hinter dir lag, aber dir noch nachgegangen ist und zum anderen aber auch dann diese Eheprobleme, die noch bestanden haben, als du die Analyse oder den Therapieplatz gesucht hast. Mhm.
Und wie du beschreibst, dass es dir irgendwo bewusst war, dass das nicht gut ist, du wolltest gerne raus, aber das Gefühl, irgendwie schaffst du es nicht, dich zu lösen. Genau. So, das war der Gedanke Psychotherapie.
Ja. Also, ja. Ich war auch massiv verunsichert. Also die Vorwürfe von meinem damaligen Mann waren eben auch wirklich so, das liegt hier auch an dir alles. Du schaffst das alles nicht und du machst zu oder irgendwas. Ich weiß es nicht mehr so ganz genau, aber jedenfalls, ich weiß noch, dass ich selbst dachte, ja, vielleicht ist das so. Vielleicht liegt das ja auch alles an mir. Also ich wusste sozusagen, man sagt so landläufig, ich wusste nicht mehr, wer ich war. Also so, ne? Und so ein bisschen so das Gefühl hatte ich oft, dass ich dachte, keine Ahnung, was mein Anteil hier dran ist. Und das wollte ich gerne mit jemandem zusammen rausbekommen. Also ich hatte so ein bisschen intuitiv das Gefühl, ich brauche jetzt auf jeden Fall jemanden von außen, der sozusagen dieses ganze Schlamassel, was entstanden war, nicht mitbekommen hat. Keine Partei ergreift, sondern neutral mich wieder in ein Bewusstsein zurückbringt, wo ich sage, ja, das bin ich. So, also das, so ähnlich war die Intention auch, das zu suchen.
Magst du denn etwas erzählen, was dich in deinem Leben so geprägt hat?
Ja, ich komme aus einer Familie, wo ich das mittlere Kind war zwischen zwei Brüdern. Wir sind eine frühe Patchwork-Familie gewesen. Mein älterer Bruder war nicht das Kind meines Vaters, sondern war aus einer vorhergehenden kurzen Beziehung meiner Mutter gewesen. Meine Mutter hatte erst 6, 7 Jahre mit dem Kind alleine gelebt und bevor sie meinen Vater kennengelernt hat. Und dann sind mein kleiner Bruder und ich auf die Welt gekommen. Dieses Leben war von sehr vielen und großen Schwierigkeiten geprägt, denke ich. Was uns, ich will es mal auf jeden Fall vielleicht mit dem Positiven zuerst beginnen. Wir sind eine Familie gewesen, in der Bildung eine Rolle gespielt hat, in der zum Beispiel Musik eine große Rolle gespielt hat. Das ist etwas gewesen, was uns, glaube ich, alle 5 letztendlich immer wieder rausgerettet hat aus der sonstigen Katastrophe, die wir als Familie so waren. Also das begann einfach damit, dass mein Vater und mein älterer Bruder eigentlich nicht gut klargekommen sind, dass dieses Zusammenleben jetzt mit dem Kind von jemand anders nicht gut geklappt hat, dass das Kind sich ganz anders entwickelt hat und diesen Mann eigentlich auch nicht als Vater angenommen hat, dass die Beziehung zwischen meinen Eltern sich sehr, sehr schnell verschlechtert hat und dass der Gesamtton meiner Kindheit zwischen meinen Eltern, den ich immer so mitbekommen habe, eigentlich auch dieses Angespannte, dieses Spitzige, dieses ständige, ich habe eigentlich schlechte Laune und eigentlich würde ich gerne losbrüllen, aber ich mache es nicht und ich halte mich zurück. Also so, als ob jemand immer auf der Leitung steht. So war quasi immer der Ton. Also ich habe mal irgendwann gesagt, so Entspanntheit war das höchste der Gefühle. Also es war nie irgendwie freundlich, wertschätzend, lustig miteinander oder so. Das ist eigentlich ganz selten vorgekommen. Und zwischen diesen beiden Brüdern war ich so, nahm so die Rolle ein der Lieben, der etwas Verträumten, der etwas Langsamen. Das war so meine Rolle. Man hat mir, glaube ich, nicht sehr viel zugetraut, außer dass ich eben meine Mädchenrolle einnehme, dass ich eben die bin, die die jetzt hier ruhig und lieb ist. Und als ich später mein Studium nach wohlgemerkt einer Berufsausbildung und mehreren Jahren im Beruf dann später studiert habe, hat meine Großmutter mal zu mir gesagt, ach meine Liebe, das ist doch zu schwer für dich. Mhm. Und das ist so ein typischer Ausdruck so dessen, was man von mir so erwartete. Mir wurde damals vorgeschlagen, in einen medizinischen Beruf zu gehen, was überhaupt nicht meine Intention war. Ich hatte ganz andere Interessen, aber diese Interessen wurden nicht richtig ernst genommen, glaube ich auch. Und ja, meine Brüder waren extrovertierter, die nahmen sich einfach, was sie brauchten. Die hatten auch zueinander eine ziemlich gute und enge Beziehung. Der Kleine himmelte den Großen an und das war so sein Vorbild. Und ich bin dazwischen durchgerutscht. Ich bin irgendwie verloren gegangen. Es hat sich eigentlich nicht groß jemand um mich gekümmert. Was dann aber auch eigentlich wiederum mich veranlasst hat dazu, zu mir irgendwann ab einem gewissen Punkt, nämlich eigentlich schon mit 15, 16 zu sagen, nee, ich glaube, was ihr da für mich denkt, zum Beispiel in einen medizinischen Beruf zu gehen, das möchte ich nicht. Und hab, das weiß ich noch, mit 15, glaube ich, das erste Mal gesagt, nee, ich möchte jetzt eigentlich eine andere Berufsausbildung. Und ich wurde dann auch gelassen. Das heißt, da war kein großer Widerstand. Also das war auch so ein Kennzeichen, dass man so mit sich selber beschäftigt war, dass meine Eltern so mit sich selbst beschäftigt waren, dass wir keine großen Leitungen oder Lenkungen erfahren haben. Die Ehe meiner Eltern ist geschieden worden, als ich 12 war. Und das ist sicherlich eins der schwersten Geschichten, also die Zeit davor. Das war brutal und das ist leider auch mit körperlicher Gewalt einhergegangen, mit Selbstmorddrohungen meines Vaters. Also es war einfach ein großes, großes Trauma. Mein Vater hat noch längere Zeit in der gemeinsamen Wohnung gewohnt, was auch absolut schrecklich war. Und als ich 15 war, ist er dann ausgezogen, ist später eine andere Ehe eingegangen und ab da war er für mich weg. Also diese neue Frau hat dann quasi da ihre Hand drauf gelegt und ab da hatte ich meinen Vater eigentlich nicht mehr. Und dieses Gespaltensein, dieses eigentlich traurig und verzweifelt darüber sein, dass der Vater weg ist, gleichzeitig natürlich zu bemerken, dass zu Hause mehr Entspannung und mehr Frieden kam, als er dann weg war, das hat mich auch immer sehr zerrissen. So, das war so in ungefähr die Prägung, ja.
Ich finde, bei dem, was du sagst, ist ja wie so ein Moment der Einsamkeit dann auch als Kind, aber aus dem auch dann so ein eigener Wille erwacht. Würdest du denn sagen, so diese Motive, das Einsamsein, aber auch, ich sag mal, ein Stück weit Vaterbeziehung, das ist was, was dich dann so auch weiter geprägt hat, nicht losgelassen hat? Also du hast ja von der Beziehung erzählt später, so als ein Thema.
Das Alleinesein und das aus, also in mich hineinhören, in mich hineinschauen, was kommt aus mir? Wo ist meine eigene innere Stärke? Womit kann ich jetzt weiterleben? Nachdem sozusagen Beziehungen um mich herum zerbrochen und zerbröselt sind die ganze Zeit. Das hat mich weiter geprägt. Das prägt mich bis heute, muss ich sagen. Ich denke, dass ich mir einen männlichen Analytiker gewählt habe, hatte was damit zu tun, dass ich diesen Vater so sehr vermisst habe. Der war ja noch da und ich habe den durchaus auch, weiß ich nicht, ein, zweimal im Jahr besucht, aber der war eben innerlich, war der weg. Und ja, ich denke, dass wir das in der Analyse, der Analytiker und ich zusammen sehr breit, auch emotional bearbeitet haben, auf jeden Fall.
Viele Menschen hadern ja mit dem Gedanken, ob sie in eine Therapie gehen sollen oder nicht. Bei dir war es mit 40, also als dein Kind kam und es diese Konflikte in deiner Beziehung gab, hast du zu einem früheren Zeitpunkt schon einmal über eine Therapie nachgedacht oder wurde es erst für dich in dieser Phase wirklich Thema?
Ich habe eine Eigenschaft, dass ich Dinge, die schlimm waren, die schrecklich waren, sehr gerne erklärend versuche zu verstehen, dass ich an allem irgendwie versuche, das Gute sozusagen zu finden. An dieser Sache, die passiert ist, war schlichtweg nichts mehr Gutes zu finden. Aber ich weiß noch, dass ich das immer so erzählt habe. Ja, ich bin ein Scheidungskind. Aber dann war es viel besser als, und es war nötig, dass die Ehe geschieht. Also ich habe mich quasi so auf so eine, ich verstehe das alles, Position gestellt und habe immer so gedacht, ja, war alles nicht schön. Und dann habe ich immer andere Geschichten, die ich kannte, von meinen Klassenkameradinnen so rausgekramt und habe gesagt, na, bei denen war es ja auch nicht schön. Also ich habe mich selbst da immer beruhigt und auch so in der Erklärung an andere immer so gesagt, ja, ja, war schwierig, aber dann war ja später alles okay. Und dass das gar nicht okay war und dass das ganz tiefe Risse und Spuren in mir hinterlassen hat, das habe ich mir ganz lange einfach nicht eingestehen wollen. Und das war, glaube ich, auch die Prägung, die ihr erfragt habt. Denn ich, also diese Familie war schon so nach dem Motto, nee, es wird schon durchgehalten. Ne? Also hier macht keiner schlapp. Und es gab eigentlich auch kein Verhältnis zu Offenheit oder zu Psychotherapie oder so. Das war ganz weit weg. Das wusste man, dass es das gab, aber es gab, niemand hatte jemals irgendwie damit zu tun gehabt. Und so nach dem Motto, die drehen sich ja nur um sich selbst, die reden die ganze Zeit nur über sich und das ist unredlich, das ist unstatthaft, das macht man so nicht. Also das wird alles schon, das hältst du schon aus. Und also so, es war schon eine große Verleugnung auch von Schwierigkeiten, beziehungsweise also man sah die Katastrophe kommen und schlitterte voll rein. Aber man sagte, das halten wir jetzt aus. Also das wird schon. Das muss jetzt vielleicht auch sein und wer weiß. Und es wird bald wieder alles besser. Und ja, nee, ich habe also nee, die Möglichkeit zur Hilfe, das hätte ich mir, glaube ich, mit 20 auch noch nicht getraut. Und ich muss auch sagen, von der Geschichte her, als ich 20 war, war die ganze Landschaft nicht so, dass ich davon selbst losgegangen wäre und mir eine Therapie gesucht hätte. Das hatte sich 20 Jahre später sehr verändert und ich wusste nicht viel, aber ich wusste ein bisschen. Ich war erstmal nicht auf dem Wege, wo ich eine professionelle Hilfe angestrebt habe. Ich bin erstmal, weil ich das von dem wusste, zu dem Pfarrer gegangen, der uns, meinen damaligen Mann und mich, kirchlich getraut hatte. Der war inzwischen im Ruhestand und ich wusste, der macht noch so eine Art Beratung. Der hatte ein extra Zimmer außerhalb seiner Wohnung und empfing da Menschen zu Beratungsgesprächen und ich wusste, es gibt eine gewisse Verschwiegenheit, also der wird das neutral und sicher und verschwiegen behandeln, was wir hier besprechen und ich dachte, ich kenne den und da war die Schwelle niedrig und jetzt gehe ich mal hin und im Grunde war er es, wir haben 3 Gespräche miteinander geführt und er hat beim 3. Gespräch gesagt, ich würde gerne an diesem Punkt unsere Gespräche beenden, wenn ich muss dir sagen, dass ich bei dem, was ich höre von dir, den Eindruck habe, dass das doch schwerwiegender und tiefer liegender ist und dass ich hier jetzt an meine Grenze komme. Ich denke, das, was du erlebt hast und was dich geprägt hat, in was du jetzt steckst an Schwierigkeiten, das solltest du professionell mit einem Therapeut, einer Therapeutin lösen. Und dann, ich habe die Ernsthaftigkeit gehört.
Wie war das denn für dich, das zu hören, diese Rückmeldung? Also ich kann mir vorstellen, vielleicht, dass es was Erleichterndes hat, aber vielleicht auch was Beängstigendes, das von außen zu hören.
Genau, so war es. Also es war so ein Zwiespalt. Es war auf der einen Seite, war so, oh Mensch, Mist, das scheint doch jetzt wirklich was Größeres zu sein. Wie als ob man erkennt, oh, man hat eine schwerere Krankheit, als man angenommen hat. Und auf der anderen Seite war es aber, dass ich dachte, jetzt nimmt mich mal jemand ernst.
Ja.
Jetzt hat wirklich mal jemand gehört, was da eigentlich so passiert ist alles. Und dass ich hier wirklich, dass meine Kraft jetzt irgendwie nicht mehr ausreicht, das selbst zu lösen. Und ich habe auch die Ernsthaftigkeit gespürt, mit der er das gesagt hat und habe gedacht, naja, wenn er das sagt, dann wird das so sein und ich werde das ernst nehmen und ich werde das jetzt machen. Wenn er das sagt, ist das ein guter Ratschlag. Ich kannte mich gar nicht aus. Ich war ja in der Stadt, in der ich durch die Arbeit einfach war und es war gar nicht meine Heimat. Meine Heimat war in einem ganz anderen Teil des Landes und ich kannte mich auch in der Psychotherapielandschaft in dieser Stadt gar nicht aus. Und er hat dann gesagt, wenn du möchtest, könnte ich dir helfen, jemanden zu finden. Und da habe ich ihn dann einfach machen lassen. Und er hat mir ein paar Tage später die Adresse, die Telefonnummer eines Analytikers aufs Band gesprochen. Und ich weiß noch, dass ich so dachte, ja, okay, Psychoanalyse, aber es stand auch tiefenpsychologische Therapie da. Und ich dachte, mal sehen, ja. Also ich weiß noch, dass ich dachte, ich will was Gründliches. Ich wusste ungefähr, was Verhaltenstherapie ist und habe gedacht, das brauche ich jetzt aber, glaube ich, irgendwie nicht. Ich glaube, dass ich gerne was Längerfristiges, was Gründlicheres hätte und dachte, jetzt gehst du da einfach mal hin. Ich habe ihn dann angerufen und wir haben recht bald uns getroffen zu einem ersten probatorischen Gespräch. Und ja, das habe ich dann einfach geschehen lassen. Ich habe mir über die Wahl der Methode dann wenig Gedanken gemacht eigentlich. Ich habe das einfach auf mich zukommen lassen, habe mich da reinfallen lassen.
Was war denn so dein erster Eindruck, als du dem Therapeuten begegnet bist?
Ja, da kann ich mich noch genau erinnern. Der erste Eindruck war, ich war irritiert. Ich war ganz schön irritiert. Ich war auch das erste Mal bei einem Psychotherapeuten in einer Praxis. Ich hatte mal den Versuch einer Eheberatung und das war so ein Beratungszimmer, das war ziemlich hässlich und das war nicht dasselbe, sondern ich habe schon gemerkt, das ist jetzt hier doch noch eine andere Atmosphäre. Es war ein sehr ernsthafter Mann, ein Mann, der keine Miene verzog, der sehr höflich war, sehr pünktlich war und der sich in den Sessel mir gegenüber setzte, mich anschaute und ich dachte, was passiert? Und er stellte keine Frage. Und das hat mich alles sehr irritiert und auch die Stunde ging. Ich bin ins Reden gekommen, aber ich war beklommen irgendwie, weil er so zurückhaltend war und weil ich damit gar nicht umgehen konnte und weil das eigentlich mir nicht so besonders offen vorkam erstmal so. Und ich dachte, was ist das für ein Mensch? Der hält sich komplett hinter der Fassade. Ich habe nach der Stunde mit einer Freundin telefoniert. Die machte zu der Zeit gerade eine Ausbildung zur Musiktherapeutin, hatte also so ein bisschen Grundahnung von der ganzen Geschichte und habe gesagt, stell dir mal vor, was das für ein komischer Typ war. Und dann hat sie sich das so angehört, hat ein bisschen geschmunzelt, hat gesagt, sag's ihm doch einfach. Geh doch wieder hin und sag ihm einfach, was du für einen Eindruck hattest. Und das habe ich auch so gemacht. Ich gedacht, ja, hat sie eigentlich recht, kann man machen. Und habe die zweite Stunde so begonnen. Ich wollte mal sagen, ich war irgendwie irritiert. Und tatsächlich hat das zu so einem Eisbruch geführt. Tatsächlich habe ich den Eindruck gehabt, wurde er etwas lebendiger. Und ab da, ab spätestens Ende der zweiten Stunde und dann auch der dritten Stunde, hatte ich dann doch sehr stark den Eindruck, ich glaube, wir können sehr gut miteinander reden. Und ich glaube, der versteht sehr gut, was ich sage. Also dass diese Zusammenfassung dessen, was ich gesagt hatte, die Nachfragen, die dann eben doch kamen, die haben mir gezeigt, nee, der hat sehr gut begriffen, was ich ihm erzähle. Und das hat das wirklich gewandelt. Also da war ich froh. Ich danke dieser Freundin heute immer noch dafür, dass sie mich da ermutigt hat. Ja. Das blieb im Übrigen auch so. Also die Diskrepanz zwischen dem nach außen gezeigten, jetzt würde ich mal sagen, Analytiker-Gesicht und der sonstigen sehr, sehr großen Offenheit innerhalb der Stunde, die ist immer so geblieben die ganze Zeit über. Also das hat ihn ausgezeichnet, dass er das wirklich sehr klassisch so gehalten hat, dass er nach außen sehr förmlich war und sehr nicht persönlich auch teilweise und nach innen, innerhalb der Stunde, innerhalb der therapeutischen Beziehung, der analytischen Beziehung, extrem offen und gesprächsbereit war.
Vielleicht, wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen, wie war das eigentlich für dein Umfeld, dass du eine Therapie begonnen hast? Also jetzt zum Beispiel gerade für deinen damals Mann, wie hat der das aufgenommen?
Die Reaktionen waren unterschiedlich. Mein Mann war, glaube ich, sehr misstrauisch. Da hat es die ganz klassische Sache gegeben, dass es war nicht gleich zum Anfang, aber irgendwann, als er merkte, dass ich da dran blieb und dass sich mit mir auch was tat, hat er bei einem Streit auch mal gesagt, ich werde den Typen verklagen. Der manipuliert dich, der bringt dich von mir weg und der stellt irgendwas mit dir an und du bist da drauf reingefallen. Und ja, also der hat der Sache total misstrauisch gegenübergestanden, hat später auch nochmal gesagt, ja, dieses neue Selbstbewusstsein, was du mir hier zur Schau stellst, was ja durch die Therapie, das ist alles aufgesetzt und das wird wieder in sich zusammenfallen wie so ein Soufflé und wirst schon sehen, dass, also so war auch der Charakter dessen, wo die Ehe hingekommen ist. Das ist vielleicht auch ganz gut, um zu bemerken, was da so los gewesen ist. Meine Familie, also mein kleinerer Bruder und meine Mutter, die haben zurückhaltend reagiert. Ich glaube, die haben nicht so richtig gewusst, was sie damit anfangen sollten. Oder eine Möglichkeit, die ich später noch häufig mal bemerkt habe, jedenfalls was meinen Bruder betrifft und einige andere Freundinnen und Freunde. Ich glaube, die Zurückhaltendheit bei meiner Mitteilung, dass ich da jetzt in so eine Therapie gehe, war eher eine Unsicherheit bis hin auch zu, dass offensichtlich Leute sofort auch selbst überlegen, Mensch, die macht jetzt sowas und die legt sich da echt auf die Couch und die spricht da über sich selbst Und das ist fast schon beängstigend, weil ich sofort prüfe, müsste ich das nicht auch? Oder ist das nicht auch was für mich? Habe ich das nicht eigentlich auch nötig? Und bei meinem Bruder speziell, der hat mir einige Jahre danach gesagt, ich habe dich total mutig empfunden. Mhm. Ich hätte nie geglaubt, ich habe das total toll gefunden, dass du das gemacht hast. Und ich habe so gedacht, ich würde eigentlich auch gerne, würde mich nie trauen. Und ich finde das so erstaunlich und ist später selbst in eine Therapie gegangen, nicht in eine Analyse, aber immerhin. Also die Offenheit dem gegenüber hat sich total verändert, auch der Freundin gegenüber, auch wenn die Freundinnen und Freunde auch teilweise auch mal gesagt haben, na ja, also die hohe Frequenz, die du da hast, da kannst du ja gleich bei ihm einziehen, bei dem Analytiker, und ob der dich nicht über den Tisch zieht mit so vielen Stunden, und der verdient ja ganz gut an dir und deinen Inhalten, und solche Bemerkungen kamen auch immer mal wieder. Dann gibt's noch eine Erinnerung für die Arbeit, denn die Frequenz war ohne das Zusammenspiel mit der Arbeitszeit ja nicht machbar. Ich hatte mir aber irgendwie zurechtgelegt, dass ich so dachte, ich mache das hier schließlich und endlich irgendwie auch für meine Gesundheit. Ich mache das auch dafür, dass ich irgendwann nicht längere Zeit ausfalle, weil ich gar nicht mehr kann oder weil ich dann wirklich ernsthaft krank werde oder so. Und wenn ich darauf mal angesprochen werden sollte, dann werde ich einfach sagen, ich mache hier etwas, was meiner Gesundheit dient. Ich mache eine psychotherapeutische Heilbehandlung, und das ist ja immerhin meine Krankenkasse, die hier die Kosten übernimmt, und das ist doch ein Zeichen auch. Also, dass ich wirklich den Bedarf habe, jetzt diese Gesprächsstunden zu haben, damit es mir besser geht, damit ich mich innerlich zurechtfinde und aufräumen kann. Es ist aber nicht so zustande gekommen. Ich habe das anscheinend so gut timen können, was schon teilweise manchmal schwierig war, aber ich habe es geschafft. Ich habe später mal einer Kollegin davon erzählt, dass ich das mache. Und dann sagte sie, wunderbar, ich habe auch eine Therapie hinter mir und es hat mir wahnsinnig geholfen und es ist toll, dass du es machst. Also es war so, manchmal brachen die Dämme, wenn ich es erzählte, und manchmal war Misstrauen und ja, was machst du da und bist du dir dessen wirklich sicher, was du da angefangen hast und so. Also unterschiedlich, ja.
Wie oft warst du denn in der Woche?
Wir hatten begonnen mit 3 Wochenstunden und er hat mir schon ziemlich zum Anfang vorgeschlagen, dass wir nach einer gewissen Zeit mal schauen werden, ob wir noch eine 4. Stunde dazu nehmen. Wir haben das dann so gemacht, dass ich die 4. Stunde selber bezahlt habe, damit wir es länger hinziehen konnten. Und so haben wir es gemacht. Wir haben ungefähr nach einem Vierteljahr, 4 Monaten, 5 Monaten die 4. Stunde begonnen, sodass ich bis auf Freitag jeden Tag in die Analysepraxis gegangen bin. Ja, und das hat natürlich schon eine sehr enge Bindung und Beziehung ergeben. Und ich habe mir damals immer so gedacht, das ist so mein Geländer, an dem ich durch die Woche gehe.
Und du bist ganz klassisch auf der Couch gelegen.
Ich habe von Anfang an gelegen. Ja. Ich habe es nicht ganz ohne Gedanken oder Widerstand so gemacht. Mhm. Also wir haben auf den probatorischen Sesseln gesessen und hat gesagt, sie werden dort liegen, und hat auf die Liege gedeutet, und das war schon so ein bisschen so gedacht, also es hat einen merkwürdigen Eindruck gemacht am Anfang. Ich habe dann mich relativ schnell angefreundet mit dem Liegen, weil ich einfach an mir gemerkt habe, dass es was mit mir machte. Also ich kam einfach gefühlt schneller in diese Stimmung, die während der Analysestunde so herrscht, weil ich lag. Was ich ganz rührend fand, dass er irgendwann gesagt hat, ich liege auch. Er hatte einen Sessel, der sich mittels eines Hebels quasi wie so eine Art, heute würde man Relax-Sessel sagen. Aha. Also er hat auch gelegen. Und wir haben dann letztendlich beide gelegen. Und das war eigentlich schön. Ich habe mit meinem kleinen Bruder lange in einem gemeinsamen Kinderzimmer geschlafen. Und wir hatten immer, wenn das Licht aus war dann und wir schlafen sollten, haben wir noch bis Ultimo geredet. Weil das einfach so eine Atmosphäre war, im Dunkeln miteinander zu reden, ohne dass wir uns sehen. Und das hat mich immer daran erinnert, diese besondere Stimmung, miteinander zu reden, ohne dass man sich sieht. Das hat mich, das war das Positive wirklich daran. Ich hätte gerne manchmal mehr gesehen. Ich weiß, dass durch dieses Analysezimmer bei der einzigen Nachmittagsstunde, die ich hatte, die Sonne schien. Und einmal habe ich gesehen, dass der Schatten meines Analytikers an der gegenüberliegenden Wand war. Und dann habe ich mich da hingedreht, um diesen Schatten zu beobachten, weil ich dachte, jetzt sehe ich endlich mal was. Aber das waren so die Versuche, die ich so unternommen habe. Aber ansonsten war ich die meiste Zeit über sehr zufrieden mit dem Liegen. Wenn man stark weint, und das ist so gewesen einige Stunden lang, dann ist es im Liegen schwer, weil man die Nase zuläuft und so. Und dann muss man sich mal kurz aufrichten und so. Aber ansonsten war das Liegen für mich doch sehr positiv.
Wenn man eine längere Zeit so intensiv in Therapie ist, kann die Beziehung zum Therapeuten ja manchmal auch innerlich viel Raum einnehmen. Wie hast du das erlebt? Also blieb das eher auf die Sitzungen begrenzt oder hat dich die Therapie oder der Therapeut auch zwischen den Terminen noch beschäftigt?
Ich habe den Analytiker sehr, sehr schnell, denke ich, wie soll ich sagen, in mich aufgenommen und als meine Person mit mir mitgetragen. Das hatte natürlich auch was damit zu tun, dass die Lebenssituation so war, dass ich ja in einer Gegend gelebt habe, aus der ich nicht kam, wo ich nicht verwurzelt war, wo ich eigentlich keine wirklichen Freunde hatte. Ich hatte so ein paar Bekanntschaften und eigentlich doch abends mit dem damals noch kleinen Kind zu Hause war und nicht viel Unterhaltung oder Ausgangsmöglichkeiten hatte oder so. Ich hatte auch nicht, war finanziell nicht so besonders gut aufgestellt, konnte mir nicht so einen regelmäßigen Babysitter leisten. Also ich war ziemlich viel zu Hause einfach. Und ja, die Ehe bestand nicht mehr, bestand der nur noch auf dem Papier quasi. Und wenn Familienzusammenkünfte waren, waren das eher schwere Termine, die ich nur mit sozusagen einem inneren Schutzanzug überstehen konnte. Also er war sehr willkommen. Seine Person und das, was wir begonnen haben miteinander, es fiel ja auf einen Boden, in dem ich da auch wahrscheinlich sehr bedürftig gewesen bin. Und so hat sich das auch total schnell entwickelt. Also die Analyse war schon geprägt von Gefühlen dieser Beziehung. Also es ist ohne Übertreibung, denke ich, zu sagen, eine große Übertragungsliebe von meiner Seite aus gewesen. Ich habe mich gefühlt in diesen Mann sehr, sehr schnell verliebt, weil das eben auch, am Anfang ist das natürlich auch so, da hört mir jemand eine Dreiviertelstunde lang zu und nur ich stehe hier im Mittelpunkt. Sowas hat man meistens im Leben noch nie erlebt. Und dann ist das natürlich, verwechselt man da sehr schnell was, beziehungsweise man setzt das sehr schnell so um, er hat dann die Interesse und er will ja auch was wissen und die Antworten waren so toll verstehend und so präzise und so auf mich eingehend, so dass dieses brachliegende Gefühl, da interessiert sich jemand für mich, da nimmt jemand Anteil, dass das sehr schnell so umgedeutet wird in, ja, das kann nichts anderes als Liebe sein, das muss so sein, das ist wunderbar. Und ich denke schon darüber hinaus, dass es ist schon so, dass man sich trotz dem Setting auch irgendwie doch kennenlernt, auf eine gewisse Art und Weise. Und dass, ich glaube, wir beide nach einiger Zeit schon gespürt haben, dass wir uns wirklich, wirklich gern hatten, dass wir uns wirklich gern mochten, dass wir uns gefreut haben, uns zu sehen und dass wir vielleicht, das weiß ich nicht, auch im Alltag hätten was miteinander anfangen können. Das kann sein. Auf jeden Fall hätten wir viele freundliche und interessierte Gespräche miteinander geführt. Aber nun waren wir ja mal Arzt und Patientin. Das war wie so ein Wegglas, in dem quasi die Saat sofort aufgegangen ist. Das blieb aber dabei nicht stehen. Und das war auch gut so, weil ich denke, auf dem, was da so entstanden ist, auf der großen Zuneigung, war dann eben auch viel anderes möglich. Ich habe mich auch sehr viel über ihn geärgert. Ich war sehr viel wütend auf ihn. Und er hatte eben die Freiheit und die Größe, also auch immer zu sagen, sagen Sie es. Sagen Sie, was ist Ihre Wut? Ja, also erzählen Sie mir darüber.
Lief die Wut parallel zur Übertragungsliebe oder war das, nachdem die vielleicht schon ein Stück weit nachgelassen
hat? Die blühte sozusagen so ungefähr nach 3-4 Monaten so richtig auf. Da waren so ein paar Stunden, die waren wirklich so glühten quasi. Und dann ist das aber auch wieder, hat sich das auch wieder gelegt, dieses Gefühl in der Intensität gelegt. Und die Wut kam vor allen Dingen, weil er auch seine Regelungen, was zum Beispiel Ausfallhonorare und solche Sachen, auch die Ferienregelung, sehr, ich würde sagen, orthodox gehandhabt hatte. Und ich war ja nun mal alleinerziehend, berufstätig. Und die Kleine war mal krank oder ich war mal krank und ich musste dann Ausfallhonorar zahlen. Und dann war ich natürlich maßlos wütend. Und ich habe dann das aber auch eben gelernt, das rauszulassen. Und ich habe auch da wirklich nicht hinterm Berg gehalten. Und ich würde sagen, das Gefühl dazwischen, das Gefühl, zwischen dieser glühenden Liebe und der großen Wut, auch diesem, ich habe mich da auch wirklich teilweise lustig gemacht und habe ihn versucht aufzuziehen, zu reizen und so und habe gesagt, sie verstecken sich hier dahinter, hinter ihren dummen Regelungen und so. Und das, was dazwischen lief, und ich würde sagen, das hat eben die meisten Stunden, war dann ab einer gewissen Zeit doch eine große Vertrautheit, eine große Innigkeit. Also eine wunderbare Atmosphäre von Vertrauen, von wir können arbeiten, wir können es beide zusammen aushalten, wir können weitergehen, wir können schauen, was kommt und wir haben die Zeit und wir haben das Vertrauen und was wir miteinander hier entwickelt haben, das hält. Irgendwie, das hält das aus. Denn wir hatten ja bereits diese beiden Stretch-Bewegungen nach jeweils der einen oder der anderen Seite schon ausprobiert. Und es hat eben gehalten. Und dafür bin ich ihm bis heute sehr dankbar, dass er das mit ausgehalten hat mit mir zusammen. Er hat mir in diesen glühenden Liebesstunden auch mal gesagt, jetzt habe ich es mit Ihnen zu tun. Und das ist auch nicht leicht für mich. Also ich weiß nicht, was da, ich bin mir ziemlich sicher, ich hätte da dieses Abstinenzgebot auch von meiner Seite aus nicht übertreten. Aber vielleicht stand das auch fassbar im Raum, dass ich dachte, eigentlich können wir jetzt hier keine Analyse mehr miteinander machen, die Gefühle sind so stark. Und er hat mir gezeigt, dass das eben ging. Und warum dieses Gefühl sich so stark entwickelt hat, haben wir auch gut miteinander rausbekommen. Das war toll. Und um vorzugreifen, auch das Ende, weil das ja nach so einer langen und intensiven gemeinsamen Zeit auch einen sehr großen Stellenwert einnimmt. Wie kommt man da wieder raus? Es war sehr schmerzhaft, nochmal, mich darauf einzustellen, aber er hat es vorbildlich gemacht. Auch wieder mit viel Ärger, weil wir haben die, meinerseits, weil wir haben die Frequenz nicht gedrosselt. Wir sind sozusagen mit den 4 Stunden aufs Ende zugefahren und haben das so abbrechen lassen in der Vollfrequenz. Und das war ganz schön hart. Also ich durfte mich nicht entwöhnen, sondern ich sollte im vollen Bewusstsein sozusagen sagen, wir gehen jetzt auseinander, die Analyse ist zu Ende, es ist alles gut. Und auch das haben wir zusammen geschafft. Und es ist tatsächlich, ich würde wirklich sagen, wir haben die gut beendet, so dass ich nicht das Gefühl hatte, rausgeschmissen worden zu sein oder abgedrosselt worden zu sein, sondern dass ich wirklich dachte, ja, jetzt haben wir was erreicht und wir können es jetzt dann auch beenden.
Es hört sich ja so an, dass der Analytiker wirklich so ein bisschen klassisch auch abstinent war, ne? So und wie man sie sich wirklich vorstellt. Ich habe aber so die Idee, wie du das schilderst, dass das aber auch gerade für dich wichtig war. Also dass eigentlich so eine ganz wichtige Erfahrung war, diesen Raum zu bekommen, wo alle die Sehnsüchte und diese Wünsche Raum finden können, aber auch die Enttäuschung und die Wut. Also ich sag mal, du hast es ja ein bisschen aus deinen biografischen Linien angedeutet, also wo viele Gefühle, die du mit dir ausmachen musstest, irgendwie Raum finden konnten. Ich könnte mir vorstellen, dass es da hilfreich ist, dass jemand gerade abstinent ist und jetzt nicht zu viel Eigenes einbringt und seine eigenen Themen wieder herbringt, und sondern es dir sozusagen überlässt und trotzdem mit dir mitgeht. Also das hört sich für mich an wie ein Fall, wo dieses klassisch-analytische Setting sehr gepasst hat.
Das glaube ich auch. Ich glaube, es wäre fatal gewesen, hätte die eine Seite oder die andere Seite irgendwie nachgegeben, dann wäre das ganze Unternehmen schiefgegangen. Und deswegen ist es seine Kraft gewesen, die er dagegen gehalten hat. Auch wenn man sich da aus der Patientensicht gerne ja so wie die Stirn blutig haut oder an eine Mauer haut oder so und denkt, warum sagt er mir nicht mehr oder warum wünscht er mir nicht mal ein schönes Wochenende oder er weiß doch ganz genau, dass ich Geburtstag hatte, aber da kommt kein Geburtstagswunsch. Sobald wir aufgestanden waren, war weiße Wand. Aber wie wichtig das war. Ja, das kann man, glaube ich, häufig erst danach verstehen. Aber ich glaube, für mich tatsächlich war das genau so gut, weil so hielt die ganze Geschichte. So hat sie Stand bekommen und Widerstandsfähigkeit.
Hört sich aber an, als ob es auch quälende Momente gegeben hat dann.
Ja, Analyse ist harte, harte Arbeit. Also harte emotionale Arbeit in vielen, vielen Richtungen. Und es gibt einen Satz, oder es gibt eigentlich schon 2 Sätze, aber es gibt einen Satz, seinen Satz, den ich mir gemerkt habe bis heute. Wünsche sind nicht dazu da, um erfüllt zu werden, sondern um verstanden zu werden. Das ist sicherlich ein Lehrbuchsatz, aber für mich war der, glaube ich, ganz essentiell. Also, dass meine Wünsche eben nicht erfüllt wurden, sondern dass sie Raum bekamen, um sie zu verstehen. Warum sind sie da? Und so auch sozusagen, wir nehmen uns jetzt auch innerlich den Raum, wir überlegen uns zusammen verbal, du liegst, ich sitze oder wir liegen beide jedenfalls. Wir berühren uns weiterhin nicht und wir haben keine persönliche Beziehung. Aber wir überlegen uns, was wäre, wenn? Überleg mal zusammen, wir überlegen mal zusammen, was wäre passiert oder was würde passieren? Und das war in Wirklichkeit die große Freiheit, sich zu überlegen, warum wünsche ich mir das und was würde denn wirklich passieren und was wünsche ich mir da eigentlich? Und also das habe ich nach und nach begriffen.
Diese Begrenzung von 3, 4 Jahren, also du wusstest ja, dass dann die Kassenleistung irgendwann ausläuft und dass es danach nicht weitergehen wird. Hat dich das manchmal innerlich irgendwie gehemmt in irgendeiner Form oder war das für dich nicht so präsent?
Es hat eine Rolle gespielt, weil ich immer wusste, was wir hier haben, was wir hier machen, wird eines Tages wieder enden. Aber wenn man jetzt im 2. und 3. Jahr auf seiner Couch liegt, dann denkt man darüber auch noch nicht nach. Das ist dann, wenn man darüber anfängt zu reden, dann baut sich das auf und da, ja, gehemmt hat es mich nicht, weil es kommt einem innen drin unendlich vor, aus irgendeinem Grund. Und das ist wirklich dann doch, dass da irgendwie ein Zähler ist, der mitzählt und dass die Kassenstunden irgendwann. Und wir haben extrem viel Kassenstunden rausgeholt. Also ich habe 360 von der Kasse bewilligte Stunden. Das war sehr, sehr viel. Das ist mir bewusst. Also über die eigentliche Bewilligungsanzahl hinaus noch. Also diese hohe Anzahl von Stunden, die war mir bewusst. Und ich habe dann auch immer gedacht, das ist toll. Das ist wirklich, das ist wunderbar, dass wir diese Zeit haben. Und ja, ich werde sehen, was ich von dieser Zeit mitnehmen kann. Aber natürlich, dann kommt wieder die Frage des Endes. Und dann ist ja noch die emotionale Seite der Beendigung. Die ist dann wiederum schwierig. Die technische Seite, die habe ich schon auch im Blick gehabt. Und ich hatte zum Schluss manchmal auch so ein Gefühl, wo ich dachte, ich glaube, ich will jetzt mal wieder leben, ohne darüber zu reden. Hm. Also
das selige Unbewusste.
Das fand ich eigentlich ganz befreiend so für mich selber, dass ich dachte, oh, ich kann auch mal ohne ihn und ich, das geht jetzt auch mal wieder so und ja.
Du warst dann 4-mal die Woche in Therapie. Was würdest du sagen, inwiefern war diese hohe Frequenz für dich wichtig?
Ja, das war schon so, also dass wirklich von Montag bis Donnerstag immer eine Begegnung stattfand, immer 50 Minuten nur mir gehörten. Das hat sich in dieser Zeit einfach als Teil meines Lebens total etabliert. Und es war schon auch so, weil das Leben floss ja weiter in dieser Zeit. Es stand ja gar nicht still. Meine Tochter kam in die Schule zu der Zeit. Familienfeste fielen an. Ich habe sogar zum Schluss, und das ist sicherlich auch der Grund, warum ich nochmal 60 Stunden, ich habe zum Schluss eine betriebsbedingte Kündigung erlebt. Und ich kam direkt nach dem Aussprechen dieser Kündigung auch in die Stunde und habe gesagt, was eben passiert ist, das glauben Sie gar nicht. Und also es war wirklich schön, dass ich auch sozusagen ganz akutes Leben mit in die Stunde bringen konnte. In der Mehrzahl der Stunden war das natürlich nicht so. Davor habe ich eine 5-Minuten-Runde immer um sein Haus herum gemacht und habe so überlegt, wo bin ich? Was will ich jetzt nachher gleich sagen auf der Couch? Wo waren wir denn gestern? Und so. Das war das Tolle vielleicht an der hohen Frequenz, ist, wenn man ein Gespräch angefangen hatte, dann konnte man das am nächsten Tag fortsetzen, weil das noch relativ frisch war. Das ist eben dann nicht eine ganze Woche, wo ganz viel passiert und man sich überhaupt erst mal wieder erinnern muss, sondern man könnte sagen, mir ist nach gestern noch ganz viel durch den Kopf gegangen und das erzähle ich jetzt mal oder so. Also ich habe von der hohen Frequenz total profitiert und das war dann wiederum, wenn Urlaub war, schwierig, ohne diese Frequenz auszukommen, aber das haben, glaube ich, alle Analysepatienten, dass sie die Urlaubszeiten als schwierig empfinden. Mhm. Ja, was mir gefehlt hat, wo, glaube ich, tatsächlich ein Holperer war, das haben wir aber auch besprochen, ist, dass ich am Anfang nicht hundertprozentig gut über diese orthodoxe Handhabung aufgeklärt worden bin. Also über dieses Zettelchen am Beginn des Jahres, hier sind meine Urlaubszeiten und bitte richten Sie sich genau nach meinen Urlaubszeiten, denn Sie können leider nicht außerhalb meiner Urlaubszeiten selber Urlaub nehmen, weil sonst müssen Sie Ausfallhonorar bezahlen. Oder es waren solche Sachen wie, ich musste einmal ins Krankenhaus und hatte tatsächlich eine kleine Notoperation. Aber immerhin, sie war nötig und ich lag dann auch noch ein paar Tage auf der Station. Und auch da fielen ja Analysestunden aus. Und da haben wir dann auch sehr viel darüber geredet und gesagt, also wollen Sie jetzt wirklich Ausfallhonorar dafür? Mhm. Und natürlich ist er dann auch zurückgegangen und hat das dann halbiert oder irgendwie so. Und Aber wir haben über das alles offen geredet. Mhm. Das ist aber erst im Vollzug passiert. Ich hätte mir manchmal schon gewünscht, vielleicht das am Anfang zu haben. Wir haben damals aber auch die Überlegung gehabt, beide zusammen, dass ich dann vielleicht die ganze Unternehmung nicht gemacht hätte. Auch vielleicht, weil ich gedacht hatte, was kommt da auf mich zu? Das kann ich nie und nimmer leisten als alleinerziehende Berufstätige. Vielleicht war es vielleicht sogar, obwohl sich das komisch anhört, letztendlich ganz gut, dass ich so ein bisschen unwissend in die Sache reingestolpert bin und dann ein Aha-Erlebnis nach dem anderen hatte und das dann aber auch wiederum klären konnte mit allen Gefühlen, die da noch dazu gehörten. Aber trotzdem, ich wusste nicht so wirklich was über Psychoanalyse und da war am Anfang schon wenig Aufklärung. Vielleicht absichtlich, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht.
Also etwas zu viel Nebel dann. Und es wäre gut gewesen, so ein bisschen Orientierung zu bekommen, was stattfindet und warum was stattfindet.
Aber eben diese klassische Formen mit der hohen Frequenz ist natürlich einfach eine wahnsinnige Anforderung an einen Alltag.
Ja.
Und es ist die Frage, handhabt man das ganz offen von Beginn an? Oder lässt man die Leute reinfallen und schaut dann, was passiert? Heute denke ich, nee, das müsste schon offen liegen. Also man muss sich schon auch offen dafür entscheiden. Aber es ist nun mal eben so gekommen, wir haben das eher alles bruchstückhaft und nach bearbeitet. Und da fehlte seinerseits, glaube ich, schon was. Ja.
Haben denn Träume für dich in deiner Behandlung eine Rolle gespielt?
Träume haben eine ganz große Rolle gespielt. Ich habe die Träume sehr, sehr geliebt und er auch. Die Arbeit mit den Träumen, also das hat er irgendwann auch gesagt. Er hat gesagt, wenn Sie was träumen, sich erinnern können, wenn Sie mögen, erzählen Sie das. Es gab noch keine Smartphones zu der Zeit mit Diktier und ich hatte auch kein Diktiergerät oder so. Und ich habe tatsächlich mir ein Buch mit einem Bleistift auf den Nachttisch gelegt. Und es ist mehrmals passiert, dass ich wirklich nach einem besonders tollen Traum wach geworden bin. Und dann habe ich wirklich mich ins Bett gesetzt, habe das Licht angemacht und habe den Traum aufgeschrieben, weil ich dachte, schnell, bevor er wieder weg ist. Jetzt ist er noch relativ frisch und gut erinnert. Und dann habe ich wie so in einer Schatztruhe, ich habe gesagt, oh, ich habe was geträumt und das möchte ich jetzt erzählen. Und dann habe ich mich darauf richtig gefreut. Ja, also wir haben die Träume beide sehr geliebt und die Arbeit mit den Träumen auch.
Gibt es denn einen Traum, an den du dich erinnerst, den du erzählen würdest?
Es sind vielleicht zwei, die sehr, sehr schön waren. Ich habe dann auch viel über Psychoanalyse gelesen oder was ich verstanden habe davon. Und ich wusste, dass es so einen Initialtraum geben kann. Und der war bei mir tatsächlich sehr schön. Ich habe mich in einer Küche geträumt und die Küche war überdimensioniert groß. Ich war also relativ klein in dieser Küche. Schön, als ich bin wieder ein Kind. Die Küche kommt mir auf einmal ganz groß vor. Und von den Möbeln her war es so eine 50er, 60er Jahre Küche, also die Küche meiner Kleinkinderzeit. Und ich stehe in dieser Küche, ich habe eine Schürze an, eigentlich auch schön. Erstens, ich bin das brave Mädchen mit der Schürze und zweitens, ich muss jetzt arbeiten. Ich bin nicht hier, um mich, also ich liege zwar auf der Couch, aber eigentlich muss ich arbeiten auf der Couch. Ich habe dazu eine Schürze an. Und ich sehe nach oben und da sind oben so Klappfenster in dieser Küche und da ist ein riesiges Insekt. Und das ist mir sehr unangenehm, das Insekt. Und ich habe so eine auch so eine Art Fliegenklatsche. Und ich mache mich daran, um irgendwie auf die Schränke raufzukommen, dieses Insekt aus den gekippten Fenstern wegzukriegen. So, das war so ein Initialtraum, den ich sehr geliebt habe. Und dann gab es so eine Art, würde ich sagen, Paradetraum, der mich selber überrascht hat, weil er fast ein bisschen inszeniert klingt. Aber ich weiß, dass ich diesen Traum geträumt habe. Es ist der Tisch, an dem wir als Familie zu fünf zum Essen gesessen haben. An diesem Tisch hatte jeder seinen Platz. Es gab feste Plätze. Und ich habe in diesen Tisch geträumt und habe die Plätze ganz anders verteilt. Und zwar sitze ich am Platz meines kleinen Bruders, des kleinsten, jüngsten Kindes, was emotional meiner Meinung nach immer mehr bekommen hat als alle anderen. Am Platz meiner Mutter sitzt mein Analytiker. Am Platz meines älteren Bruders, der zu der Zeit schon verstorben war leider, sitzt Sigmund Freud in einem weißen Anzug und er strahlt so von innen wie so eine überirdische Figur. Der Platz meines Vaters ist leer. Und an meinem Platz, da wo ich immer gesessen habe, da saß eine Frau, die ich kurz vorher kennengelernt hatte. Es war eine Berufskollegin aus einem osteuropäischen Nachbarland, die ich einfach total beeindruckend gefunden habe, so wie so eine Art erwachsenes Vorbild. Eine tolle Frau, die mit ihrer ganzen Kraft für ihre Arbeit lebt und die mich einfach so, die habe ich sehr gemocht und die hat mich sehr beeindruckt. Die saß da an meiner Stelle. Mein Analytiker hat sehr angeregt mit Sigmund Freud geredet, hat sich also gar nicht so um die anderen Personen am Tisch gekümmert.
Die Gelegenheit muss man nutzen.
Ja, endlich mal. Eine Arbeits- Wir haben in den Tellern Brühe mit einer Scheibe Brot drinne. Also es war auch so sehr frugal, ein Arbeitsessen. So, es gab nichts Besonderes, sondern eben mal einfach so. Und ich habe so, wie mein Bruder das auch immer gemacht hat, nachdem das Essen fertig war, wird man ja so ein bisschen müde. Und dann hat er sich immer so bei meiner Mutter so ein bisschen auf den Schoß gekuschelt. Und das habe ich so auch mit dem Analytiker versucht. Also so ein bisschen Körperkontakt, so als kleinstes Kind da aufzunehmen. Also dieses Bild sehe ich bis heute vor mir, diesen Familientisch mit der anderen Besetzung. Das hat, glaube ich, viel gesagt, ja, soweit ich mich erinnern kann, da waren wir mehrere Stunden beschäftigt mit dem Traum. Das war ein sehr schöner Traum.
Weißt du noch, wie ihr den gedeutet habt, was da für Motive waren?
Ja, die Frau auf jeden Fall auf der anderen Seite, das ist so quasi mein erwachsenes Ich und eine Figur des Ideals, so wie ich gerne sein möchte. Dass die Vaterrolle nicht besetzt, das weiß ich nicht mehr, was wir da drüber gesagt haben. Dass ich oft das Gefühl habe, dass der Analytiker eben, und das war paradox auch für mich zu erfahren, offensichtlich nicht die Rolle meines Vaters im Unbewussten übernimmt, sondern die meiner Mutter. Mhm. Das hat sich da deutlich gezeigt. Und wir haben einfach für den Platz mit der schon gestorbenen, eigentlich toten Person gesagt, ja, das ist das, was uns übrig geblieben ist, was nicht mehr körperlich da ist und was uns aber etwas zu sagen hat. Mhm. So, egal ob wir sind jetzt hier auf der freudianischen Ebene oder es ist eigentlich der Platz einer Person, die nicht mehr da ist. Und so hat sich das so jetzt mal als Oberflächliche. Sehr viel mehr weiß ich auch nicht mehr davon.
Ich habe fast so einen Traum, der was Heiles schafft, also etwas zusammenfügt, was ja dann in der Wirklichkeit ja sehr brüchig und fragil war und eine Idee schafft, wie es gehen könnte.
Ja, finde ich auch. Mhm. Ja, stimmt.
Ich dachte, die Suppe fasst schon auch als Analytiker. Also, naja, weil also du ja vorhin meintest, dass du mit der Symptomatik gekommen bist, dass du zu viel gegessen hast. Und da ist eine nährende Suppe, aber es ist nicht zu wenig, aber es ist auch nicht zu viel. Genau. Also vielleicht genau
ein
richtig.
Gutes Maß. Richtig. Ja, stimmt. War schon die Essensempfehlung zum Wiederheilwerden in dieser Sache.
Was Nährendes. Also die Mutter kann ja auch was. Ist ja auch klassischerweise so die nährende Figur, an die du dich also im Traum anlehnen konntest.
Ja.
Gab es denn in der Therapie sowas wie einen glücklichsten und vielleicht auch so einen schwersten Moment?
Also die glücklichsten Momente, es war nicht nur einer. Das ist schon, also ich war schon in diesen Stunden der heftig empfundenen Übertragungsliebe schon auch sehr glücklich, weil ich mir schon auch gedacht habe, toll, jetzt habe ich das gefunden und wie wunderbar ist das, so einen Menschen zu haben und mit diesem Menschen die Möglichkeit zu haben, reden zu können. Ich wusste schon auch, dass das kein Gefühl war, das sich in den Alltag übertragen lassen würde. Aber trotzdem, dieses Schöne daran hat sich einen gewissen Raum genommen. Das hat mich schon glücklich gemacht, weil es ja auch eine sehr große Bestätigung ist. Und ganz am Ende gab es auch noch ein sehr glückliches Gefühl. Da weiß ich, dass ich öfter in den Stunden, das war so in dem letzten halben Jahr, das Gefühl hatte, mit ihm zusammen auf etwas raufgucken zu können. Also wirklich dieses, das haben wir beide zusammen geschafft und wir beide können jetzt verschiedene Positionen einnehmen und dass ich mir selber und meinen Gefühlen und all dem, woraus ich kam, also all dem Traurigen und Schrecklichen und Traumatischen, nicht mehr so ausgeliefert bin. Dass ich einen gewissen guten Abstand, der nicht bedeutet, dass ich mich da rausziehe, sondern der bedeutet, dass ich in diesen traurigen Gefühlen nicht mehr gefangen war. Das hat mich vielleicht noch nachhaltiger glücklich gemacht, dass ich das erreichen konnte mit ihm zusammen. Traurig, es gab einmal eine Zeit, da war wohl nicht ganz klar, ob die Bewilligung nochmal durchgeht. Und er hatte mir das gesagt und er hat gesagt, wir müssen uns mit der Möglichkeit anfreunden, dass es eventuell nicht weitergeht. Da hatte ich aber ungefähr erst ein Jahr oder so oder anderthalb Jahre und dann habe ich gedacht, das kann jetzt nicht sein, das schaffe ich nicht. Ich habe ihm damals gesagt, ich bin jetzt gerade in so einem Raum, in dem ich in Scherben warte. So dieses Bild kam. Also so, ich habe erst mal gemerkt, in was für Scherben und Brüchen ich eigentlich stand. Und ich möchte so gerne mit Ihnen zusammen da drinne weitergehen oder will da gerne da drin laufen lernen. Und dazu brauche ich Sie aber. Ich kann das jetzt absolut nicht, ich kann mich überhaupt nicht zurechtfinden mit dem Gedanken, dass das jetzt zu Ende sein könnte. War es dann ja glücklicherweise nicht. Aber dieser kurze Moment war da. Und natürlich sind die traurigen Momente die, wenn einem wirklich ganz und gar und völlig und nochmal ganz ungeschützt dann endlich mal bewusst wird, was eigentlich alles Trauriges und Schiefgelaufenes im Leben bisher war. Ich weiß, dass ich manchmal aus der Praxis raus bin und weil ich so viel und so stark geweint hatte, ja auch eben so aussah und dachte, warum ist hier keine katholische Kirche? Weil ich wusste, dass die katholischen Kirchen offen sind und dass man sich da noch ein bisschen hinsetzen kann. Ich dachte, wo soll ich jetzt mit diesem verweinten Gesicht hinlaufen? Ich konnte nicht gleich zur Arbeit gehen. Ich dachte, du siehst auch noch so aus, als ob dir was ganz Schlimmes passiert wäre. Und dachte, hoffentlich treffe ich nicht auch noch jemanden. Und nicht so richtig wusste, wohin und irgendwie nach einem kleinen Park gesucht habe. Und ja, also das waren schon gewaltige Gefühle, die in dieser Zeit eine Rolle gespielt haben.
Wie war das eigentlich mit deinen Symptomen, nenne ich es jetzt mal, mit denen du in die Therapie gekommen bist? Also mit der Arbeit, mit deinem Mann damals, mit der Essstörung. Wie hat sich das verändert in der Therapie oder hat sich das verändert?
Das hat sich auf jeden Fall verändert, wenn auch wirklich langsam. Also es gibt eben keinen Punkt, an dem das dann einfach umklappt und dann kann man alles, macht man alles, hat alles gut in der Gewalt, im Griff oder so, sondern das kommt ganz schleichend, ganz langsam. Und das ist vielleicht ja auch das, was nach außen so schwer ist, wenn die Leute einen fragen, na, geht's dir jetzt schon besser oder so? Und man denkt so, eigentlich geht's mir jetzt gerade gar nicht besser. Aber wie soll man das erklären?
Ja.
Wie soll man erklären, dass das dazugehört? Ja. Ich habe mir nochmal überlegt, im Vorfeld dieses Gespräches, dass ich dachte, das Wichtigste ist eigentlich alles in der Zeit danach gekommen. So dass ich denke, dass wir diese Zeit hatten, da hat sich äußerlich gar nicht so viel getan. Ich habe schon, wenn die bösen Streitereien kamen, die bösen Auseinandersetzungen, natürlich mehr Standing gehabt, mehr Stärke und dass ich dachte, ich kann das ja auch alles besprechen. Wir sehen uns ja bald wieder und ich habe ja sozusagen einen doppelten Boden. Das ist schon wichtig in so einer Zeit. Aber dass ich wirklich angefangen habe, mein Leben nochmal selber in den Griff zu nehmen oder zu mir zu ziehen und zu sagen, jetzt gestalte ich und jetzt lasse ich mich nicht mehr so gestalten und nicht mehr so totfahren und überfahren, sondern ich nehme jetzt und tue wirklich was. Das hat sich wirklich aufgebaut im Laufe der Jahre danach, so dass ich wirklich gemerkt habe, die Früchte aus der Zeit, die gehen danach auf. Also man ist quasi wie, als ob man in der Analyse sozusagen so ein Stück Boden bereit macht und sieht man da was rein und guckt so die ersten Setzlinge an. Und später ist der Analytiker als Gärtner nicht mehr da, sondern man gärtnert da alleine herum und dann sieht man, was da eigentlich wächst und was man dann damit machen kann. Und das ist dann aber wirklich die Arbeit, die man alleine macht, die man dann macht, wenn man aus der Beziehung wieder raus ist. Das hat sich gebessert. Ja, natürlich bin ich heute längst nicht mehr verheiratet mit diesem Mann. Wir sind inzwischen wieder sozusagen in einer guten Beziehung, also als Eltern unserer inzwischen längst erwachsenen Tochter und gehen sogar teilweise noch zu kulturellen Veranstaltungen miteinander und haben eigentlich einen guten Modus miteinander gefunden, umzugehen. Ja, das mit dem Essen ist sozusagen eine längerfristige Geschichte, die doch mein ganzes Leben lang begleitet hat. Aber die Bewusstheit darüber ist in den letzten Jahren auch sehr, sehr gestiegen und hat sich in sehr guten Modus zurechtgebogen. Und ja, also insgesamt denke ich, es ist ein besseres Lebensgefühl entstanden. Ein Lebensgefühl, in dem ich mich mir selber näher fühle, in dem ich besser verstanden habe, was eigentlich passiert ist bis zu dieser Zeit, in der ich die Analyse gesucht habe und was das mit mir gemacht hat und wie ich auf andere wirke, wie das sich in meinem Leben wieder gespiegelt hat. Also es ist eine große Lehre in Sachen, wer bist du und was auf dieser Welt kannst du beitragen oder machst du? Und das ist ein großer Erkenntnisprozess und der ist nicht an einem Punkt gekommen. Der hält eigentlich bis heute an.
Würdest du denn sagen, die Analyse und diese Lebenskrise, die ja auch dann ursächlich war, aber ja auch weitergegangen ist, ne? Du sagst ja noch bis zum Schluss der Therapie, dann mit betriebsbedingter Kündigung, das war so ein Wendepunkt, wo dann auch was anders geworden ist in deinem Leben? Also dass es so ein Vorher und Nachher gibt?
Das könnte man so sagen, ja. Auch wenn danach es immer noch hart war, aber ich habe ja dann auch anders in diesen harten Auseinandersetzungen drin gestanden. Auch die Kündigung konnte ich besser verarbeiten. Letztendlich, von hinten her besehen, war die Kündigung ein Segen. Also die hat sich wirklich ganz, ganz gut am Ende aus. Ich habe eine wesentlich bessere Arbeit gefunden, die wesentlich besser für mich war und die mir dann noch ganz andere Möglichkeiten später eröffnet hat. Aber auch für das, es ist ja nun inzwischen auch schon wirklich einige Zeit her und ich habe seitdem auch weiter natürlich Schwierigkeiten erlebt. Und ich denke, ja, ich erlebe auch die Schwierigkeiten bewusster, erlebe auch weiter bewusst, wenn mir Dinge passieren, die schwer sind, die schwierig sind. Ich habe bis heute so eine Art beibehalten, das habe ich für mich so entwickelt, dass ich manchmal abends, wenn ich im Bett liege, sozusagen nochmal wie diese Situation imitiere. Mhm. Nicht den Analytiker imitiere, auf keinen Fall. Aber mit mir selber versuche, so ein inneres Gespräch anzufangen. Sagen, was war heute? Was habe ich erlebt? Was war gut? Was war nicht so gut? Und was macht es in mir drin? Und wie sieht's da drin aus? Also was ist eigentlich unter der Oberfläche des gewesenen Tages so los gewesen? Das ist, glaube ich, aus der Zeit übrig geblieben. Und dann versuche ich damit auch, meine Schlafqualität ein bisschen zu steigern, dass ich mir vorher nochmal so bewusst mache, was gelaufen ist und wie ich selber damit umgegangen bin.
Das finde ich nochmal sehr schön, weil das ja nochmal die große Differenz zeigt zu dem, was du vorhin erzählt hast, als du zum Beispiel Anfang 20 warst, zu diesem Modus, nenne ich es mal, rationalisieren, könnte man vielleicht sagen. Bei anderen ist auch was schlimm und sich das so rauszusuchen, was du vorhin erzählt hast. Während jetzt das, was du jetzt erzählst, da bleibst du viel mehr bei dir und habe ich den Eindruck, viel ehrlicheren, in Anführungszeichen, Kontakt, statt sich das klein zu reden, einfach hinzugucken, was ist gut, was ist nicht gut. Mhm. So hört sich das an.
Ja.
Das finde ich, ist ja ein ganz anderer Denkprozess, als sich zu sagen, irgendwie passt es schon und andere haben auch Schlimmes erlebt.
Ich dachte aber auch so, dieses Gute in sich zu finden, also weil das ja auch ein Motiv ist, das ja doch ganz früh zurückreicht, ne? Mit dem Bruder im Dunkeln sprechen, mit dem Analytiker, mit sich selbst. Und ich glaube, das kann ja auch dann gerade, wenn so vieles brüchig ist und so viele negative Gefühle da sind, was ganz Wichtiges sein, also dieses Gute in sich und seiner Geschichte zu finden. Na, du hattest es ja ganz am Anfang angedeutet mit Bildung, also etwas, was einem auch eine gute Verbindung mit seiner eigenen Geschichte gibt. Und ich glaube, da so diese Ausgewogenheit zu finden, das ist ja oft ein ganz wichtiger Prozess.
Ja. Ja, das trifft, glaube ich, sehr zu, ne? Also das sind die Sachen, aus denen ich dann Stärke gewinne. Und das kann ich heute wesentlich bewusster ziehen. Das ist mir nicht mehr so unbewusst und so, was hat mich da weitergetragen? Warum bin ich da eigentlich nicht zerbrochen da dran? Und was war das? Und das weiß ich heute wesentlich besser. Also ich weiß einfach besser über mich Bescheid. Das hat mir im Grunde auch beruflich sehr, sehr stark in der darauffolgenden Zeit wirklich gut geholfen, weil man sich selbst einfach besser kennt und weiß, wie man in Arbeitsprozessen reagiert, wie man mit Vorgesetzten umgehen kann, was die Kollegen für einen bedeuten und so. Mhm. Ja.
Gibt es denn auch was, wo du sagen würdest, da warst du oder bist du enttäuscht, also wo es vielleicht auch eine Erwartung an die Analyse gab, die sie nicht erfüllen konnte?
Enttäuscht nicht wirklich, aber ich musste diese Langfristigkeit, glaube ich, erstmal verstehen. Das war was, was ich währenddessen so nicht unbedingt gewusst habe oder mir nicht bewusst zu dieser Zeit. Also ich habe schon so ein bisschen am Anfang, jedenfalls in der Beginnzeit, habe ich mir schon gedacht, wir räumen das jetzt hier miteinander auf und ich bin da jetzt irgendwie noch schneller und noch entschlossener und noch mutiger. Ich ziehe das jetzt durch mit der Scheidung, gar keine Frage. So schnell ging das nicht. Ich habe das dann schon irgendwann, aber das lag lange nach der Therapie. Das hat noch lange gebraucht. Ja, ich glaube, dass ich das erstmal begreifen musste, dass was ich da im Innern gebildet hatte, das zu verstehen, dass das einfach lange Zeit in Anspruch nimmt und dass ich mir diese Zeit geben muss, weil ja auch das ganze Leben, was davor lag, diese 40 Jahre Leben, eine ziemlich lange Zeit waren. Und ich, ja, das ist, glaube ich, was, wo ich manchmal so ein bisschen dachte, ja, das ist keine Dusche, aus der man dann rauskommt und dann hat man alles, was schwer war und was von sich weggeduscht und und kann jetzt sozusagen strahlend in einen neuen Alltag gehen und sein Leben komplett aufräumen. Das zu begreifen, dass man eben niemand anders wird, sondern dass man ganz im Gegenteil eher zu sich selber zurückkommt, durch die ganzen Schichten hindurch. Das ist, glaube ich, auch ein Prozess gewesen, der nicht immer nur, also den ich nicht immer nur freudig, das musste ich begreifen. Und das ist auch ein bisschen so, dass ich dachte, das hat auch was Ernüchterndes, aber gut Ernüchterndes. Mhm. Aber das sage ich jetzt natürlich von langer Zeit danach.
Was glaubst du, was für dich heute anders wäre, wenn du die Therapie nicht gemacht hättest?
Ich weiß nicht, an welchem Punkt ich jetzt wäre, ob ich mir all das, was ich erarbeitet habe in der Analyse, hätte auf anderem Wege selbst ohne therapeutischen Beistand so gut aufarbeiten können, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Vielleicht wäre ich an einem Punkt, hätte ich sozusagen mal alle Viere von mir gestreckt oder eben irgendwie aufgegeben und sage, ich habe jetzt also wirklich keine Kraft mehr für den Alltag. Kann da jetzt nicht mehr arbeiten gehen oder schafft das mit meinem Kind nicht mehr oder so. Ist sehr hypothetisch, mir zu denken. Aber ich denke, ich wäre gefährdeter gewesen, irgendwie an einem bestimmten Punkt wirklich dieses Kostüm um mich herum, diese, wie du gesagt hast, Rationalisierung, dass es eben nicht getragen hat, dass es nicht die ganze Zeit immer durchtrug, sondern dass ich irgendwann gemerkt hätte vielleicht, dass von unten was sozusagen hochblubbert, was aus dem rührt, was alles passiert war und was ich nicht richtig benennen konnte und was ich nicht richtig als so schlimm verstehen konnte, wie es dann eben auch gewesen war. Aber es ist natürlich, ja, es ist eine hypothetische Überlegung, ja.
Hast du denn zum Beispiel gemerkt, ob sich oder wie sich die Beziehung zwischen dir und deiner Tochter verändert? Hat das irgendwie einen Unterschied gemacht?
Ja, ich konnte, denke ich, mir selber besser verzeihen, dass ich an einigen Stellen nicht geduldig war oder mich nicht so in dem Maße für sie interessiert habe und mich auf ihre Ebene eingelassen habe, wie sie es sich sicherlich gewünscht hätte. Also ich hatte mehr Verständnis für mich selber. Ich konnte mir das gut verzeihen, dass das manchmal nicht so gut geworden ist. Es gab jetzt am Beginn, sie ist jetzt 23 und es gab jetzt am Beginn ihres Erwachsenenlebens auch eine Zeit, wo sie das auch für sich nochmal aufgearbeitet hat, also viel früher als ich. Und wir haben dann darüber gesprochen. Und ich konnte ihr das gut sagen. Sie hat es damals übrigens gewusst als Kind, dass ich da hingehe. Ich habe gesagt, Mama geht zu einem Arzt und das ist kein Arzt im weißen Kittel, sondern wir reden zusammen. Und dann hat sie gesagt, oh, Mama hat einen Redearzt. Und sie sagt, ja, Mama hat einen Redearzt. Und das ist gut für Mama, weil der hört mir zu. Und sie hat das sozusagen integriert. Sie hat nicht groß darüber was gefragt und so, aber sie wusste das. Und sie hat mich aber jetzt auch noch mal als erwachsene junge Frau gefragt, was war damals eigentlich? Und ich glaube, sie hat mit mir zusammen noch mal verstanden, was das für eine Zeit für uns war, dass das wirklich eine schwere Zeit war und dass ich ihr da sicherlich damals einiges schuldig geblieben bin. Und ich hoffe, sie kann es eines Tages auch gut verstehen und mir das auch verzeihen, was ich ihr da schuldig geblieben bin.
Ich stelle mir das auch gar nicht so leicht vor. Eine Analyse mit Kindern ist ja, also gerade du hast ja vorhin erzählt, auch was für Wunden das aufgerissen hat. Und dann zurückkehren zu müssen in den, ich nenne es jetzt mal Familienalltag, mit Kindern, die ja von einem fordern und die ja nicht begreifen können, dass man vielleicht gerade nicht mehr kann oder gerade eine Pause braucht. Das stelle ich mir auch vor, dass das vielleicht manchmal ein großer Spagat war.
Ja, ja, das war so. Sie ist als Figur oder als Anwesenheit im Traum auch häufig vorgekommen, fand ich interessant. Manchmal habe ich abends auf meinem Sofa gesessen und habe ihr beim Spielen zugeschaut und der Film unten drunter lief noch in dem analytischen Gespräch und oben drüber habe ich eben nicht geschafft, mich auf sie einzulassen und habe sie freundlich lächelnd beim Spielen beobachtet und habe an ganz andere Dinge gedacht. Ja, das war so. Und vielleicht bin ich ihr da so einiges schuldig geblieben. Das kann schon sein, an Aufmerksamkeit auch, das mag sein. Aber es war nötig. Hm. Ich hätte die ganze Zeit sonst bestimmt nicht so überstanden, wie ich sie letztendlich überstanden habe. Und ich habe dann schon auch Zeiten wieder installiert und gehabt mit ihr, wo sie im Mittelpunkt stand, wo wir ihre Wünsche erfüllt haben, wo ich Zeit nur ihr gewidmet habe und wirklich auch konzentriert war und bei ihr war. Hm.
Ich kann mir aber vorstellen, dass, ich meine, es läuft ja, in welcher Familie läuft alles gut so. Aber dass es was sehr Heilsames ist, wenn Eltern eine Offenheit haben, darüber zu sprechen, auch retrospektiv, auch wenn die Kinder erwachsen sind und dass sich nicht die Muster, sag ich mal, der Verleugnung oder Verdrängung wiederholen, sondern es ansprechbar ist und zugänglich ist. Ich könnte mir vorstellen, das ist was sehr Heilsames, dann auch nochmal auf dieser Ebene ernst genommen zu werden.
Sie weiß das auf jeden Fall, dass ich jederzeit bereit bin, auch mit ihr das ganz offen zu sagen, auch was zwischen ihrem Vater und mir zu der Zeit gelaufen ist. Das ist für sie zurzeit immer noch sehr, sehr schmerzhaft, das ist klar. Aber ich glaube, je älter sie wird und je mehr sie selbst, auch sie hat selbst eine Therapie gehabt, eine tiefenpsychologisch orientierte. Und ich glaube, dass das auch noch kommen wird, dass sie mit mir noch mal tiefergehende Gespräche darüber. Ich habe es angedeutet jetzt und habe gesagt, wenn du darüber sprechen möchtest, über diese Zeit, an was du dich daran noch erinnerst, dann bin ich dafür offen. Aber ich drück dir das natürlich nicht auf. Ne? Du bestimmst, wann du das möchtest. Und ja, also das weiß sie. Und ich hoffe, dass es ihr eines Tages helfen kann. Ich habe während der Zeit viel Misstrauen gegenüber der Therapieform Psychoanalyse gespürt. Also das war die Frequenz, das Setting, das ruft Misstrauen hervor, das ruft Irritation hervor. Also es gab eben Freundinnen und Freunde, die gesagt haben, der balbiert dich über den Löffel, der nimmt dich komplett aus und dass du da die vierte Stunde selber bezahlst, überleg mal, was du mit dem Geld alles machen könntest und das ist doch nicht nötig und all diese Dinge. Und bis heute begegne ich diesen Vorurteilen über Psychoanalyse und ich weiß für mich sehr gut, warum ich das gebraucht habe und warum das auch therapeutisch total nötig war, diese Frequenz zu haben und diese enge, daraus resultierende Bindung zu haben und herzustellen und auch zu leben in der Zeit. Und ich bin froh, dass ich mit dem Gespräch hoffentlich was dafür tun kann, dass das abnimmt oder dass das noch eine bessere Möglichkeit hat, aufgeklärt zu werden. Dass das eine vielleicht von außen luxuriös erscheinende, aber dennoch, wir haben diese Therapieform und das ist ein Glück, dass wir sie haben. Und ich speziell denke ich, habe das genau so gebraucht, wie das bei mir gelaufen ist. Diese enge Bindung, dieses enge Begleiten des Alltags, das hat mir über die damalige Zeit extrem gut weitergeholfen, auch wenn es mich viel Kraft gekostet hat. Aber es hat sich für die ganzen darauffolgenden Jahre absolut gelohnt. Es hat wirklich gut und nachhaltig was geändert und stabilisiert. Und ich bin der Psychoanalyse tatsächlich persönlich sehr dankbar.
Sibylla, den Worten, den kann ich mich gerne anschließen. Danke dir sehr für deine Offenheit, die, glaube ich, für viele Menschen hilfreich ist, die das hören, die sich vielleicht in einer ähnlichen Situation befinden oder sich mit Therapie beschäftigen, vielleicht auch andere Erfahrungen gemacht haben, um es zu vergleichen. Es ist nicht selbstverständlich, dass man eine Therapiegeschichte so offen dargestellt bekommt und da möchte ich dir einfach jetzt in unser beider Namen sehr danken dafür.
Ja, auch von mir vielen Dank und ich habe dir sehr gerne zugehört.
Ja, du hast uns auf eine Reise jetzt mitgenommen.
Schön, das freut mich.
Dann wünschen wir dir weiterhin alles Gute.
Vielen Dank. Euch auch alles Gute.